HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Und dazu begrüßt Sie heute Abend Rosemarie Tuchelt. Guten Abend wünsche ich.
C'est horrible.
Das ist schrecklich. Es ist ein grauenhafter historischer Moment. Man kann keine Worte dafür finden, was es bedeutet, so ein wichtiges historisches Bauwerk in Paris brennen zu sehen.
Präsident Macron versucht, die Katastrophe zu nutzen, um als Krisenmanager sein miserables Image beim Volk aufzupolieren.
Nous rebâtirons Notre-Dame, parce que c'est ce que les Français attendent.
Präsident Macron ist gestartet wie eine Concorde und sauber zerbrochen. Und seitdem arbeitet und arbeitet und arbeitet er, damit wir verschwinden.
Ich war mit den Franzosen so ungeduldig und fordernd wie mit meiner Regierung. Und ich habe ihnen das Gefühl gegeben, ich sei hart, manchmal ungerecht. Ich bedauere das.
Ich bin sehr enttäuscht. Das ist absolut nicht das, was wir uns gewünscht hatten.
Die entscheidende Frage ist jetzt, wird er seine Art zu regieren ändern? Waren das jetzt einfach nur 3 Monate, wo er zugehört und Informationen gesammelt hat? Oder gelingt es ihm, diese neue demokratische Vorgehensweise fortzusetzen während der nächsten 3 Jahre seiner Regierung?
Tja, er wollte Frankreich ändern. Viele sagen, Frankreich habe ihn geändert. Emmanuel Macron hat Halbzeit im Präsidentenamt und die erste Hälfte verlief nicht nach seinem Geschmack. Die Gelbwesten rückten ihm zu Leibe. Für sie war er die Symbolfigur für die verhassten Eliten. Arrogant, abgehoben. Ein Präsident für die Reichen oder wie sein Vorgänger Hollande präzisierte, für die Superreichen. Seitdem hat er Besserung gelobt, versucht dem Volk näher zu kommen, zu erfahren, wo die Probleme der sogenannten kleinen Leute liegen. Ob das funktioniert? Für Beobachter des Geschachers um die EU-Spitzenposten war er dann jedenfalls doch wieder da, der arrogante, machtversessene Macron. Was also ändert sich? Was bleibt bei Macron und in Frankreich? Denn das Land durchläuft tiefgreifende Veränderungen und längst nicht für jede ist der Präsident verantwortlich. Steigen wir ganz locker ein mit einem der Produkte, für die Frankreich Weltruhm genießt, mit dem französischen Wein. Keine Bange, der bleibt in gewohnter Qualität erhalten. Auf den Gütern und Schlössern hat sich aber dennoch einiges getan.
Die hellen Eichenfässer mit dem Namenszug und der Silhouette des Château Monlot ruhen in ihrem holzgetäfelten Weinkeller komfortabel wie in einem Wohnzimmer. Hier ist eine Klimaanlage integriert, damit die Temperatur konstant bleibt und natürlich auch eine Anlage, um die Luftfeuchtigkeit zu regeln, erklärt Cécile Payet, die technische Leiterin des Weingutes, sichtlich stolz. Wir haben hier richtig viel investiert. Direkt an den Weinkeller grenzt der ebenso edel eingerichtete Degustierraum. Im Foyer mit dem historischen Treppenaufgang verbreiten Räucherstäbchen und chinesische Porzellandrachen eine meditative Tempelatmosphäre. Zhao Wei, die Schlossherrin, empfängt nebenan in den luxuriösen Privatgemächern. Das Château Monlot war für mich Liebe auf den ersten Blick, erzählt die Wahlgutsherrin auf ihrer weißen Couch, fast etwas schüchtern. Dabei ist Zhao Wei in ihrer Heimat China ein Megastar. Schauspielerin, Regisseurin, Sängerin, vielfach ausgezeichnet. Doch hier zwischen den Weinreben von Saint-Emilion ist das denkbar weit weg. Ich betrachte mich als ganz normale Besitzerin eines Weingutes, wie die Franzosen hier auch. Ja, ich möchte die Qualität unseres Weines in China bekannt machen, aber auch die Qualität des ganzen Anbaugebietes hier, dass ich ein Star bin, ist da Nebensache. Das Château Monlot verfügt gerade einmal über 8 Hektar Weinland. Selbst in guten Jahren kommen da nicht mehr als 30, vielleicht 35.000 Flaschen Wein zusammen. Mit ihrem Kapital haben Sauvay und ihr Mann, ein reicher Investor, das Weingut nach dem Kauf 2011 trotzdem auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Und sie wollen es noch weiterentwickeln. Wir tun ja alles dafür, die gute Qualität des Weines noch zu verbessern. Ich möchte die traditionelle französische Methode dabei auf keinen Fall beeinflussen. Unser ganzes technisches Team hier ist komplett französisch. Wir respektieren die Tatsache, dass das hier ein französisches Weingut ist. Sauvay und ihr Mann sind längst nicht die einzigen Investoren aus dem Reich der Mitte, die Bordeaux-Region für sich entdeckt haben. Mehrere Dutzend Weingüter sind hier mittlerweile in chinesischer Hand. Viele Weine werden nach Asien exportiert und steigern da die ohnehin schon große Begeisterung für die Weine aus Bordeaux. In einem schicken, verspiegelten Ladenlokal in der zentralen Straße des berühmten Weinortes Saint-Emilion verkauft Charlie, wie er genannt werden möchte, exklusive Weine. Seine Kunden sind immer öfter auch Touristen aus Asien. In den vergangenen Jahren kommen immer und immer mehr. Wir haben extrem viele Kunden aus Hongkong zum Beispiel und das sind oft echte Kenner, die auch die entsprechenden Mittel haben, erzählt der Verkäufer mit einem Augenzwinkern. Sicherlich gäbe es in der Gegend auch Vorbehalte, wenn traditionelle französische Weingüter an Chinesen verkauft würden. Doch am Ende haben wir schließlich alle etwas davon. Sie investieren hier sehr viel, sie sind ausgesprochen respektvoll und in ihren Weinkellern arbeiten weiter Franzosen. Also mich stört das überhaupt nicht. Auch Sauvay, deren Château Montlot gerade mal 4 Kilometer vom UNESCO-Welterbedorf Saint-Emilion entfernt liegt, hat bis jetzt nur gute Erfahrungen gemacht. Ich selbst habe den Eindruck, dass die Menschen uns hier sehr freundlich und offen empfangen. Ich bin zum Beispiel in die wichtige Weinverbindung von Saint-Emilion aufgenommen worden. Auch die Bürgermeister haben uns herzlich empfangen und uns eingeladen, hier teilzuhaben. Sie wolle auf jeden Fall regelmäßig Zeit hier verbringen, um die Kultur und den Wein noch etwas besser kennenzulernen, betont Sauvay, und ist froh, sich dann noch etwas ausruhen zu können, denn mehr als 2 Tage auf Montlot sind diesmal nicht drin. In China warten sie auf ihren Star.
Marcel Wagner über die chinesischen Eigentümer französischer Weingüter und Schlösser. Mitten in Paris steht ein Schloss, das wohl fest in französischer Hand bleiben wird. Der Élysée-Palast, Amtssitz der französischen Staatsoberhäupter. Sie alle haben hier residiert. Beim derzeitigen hat man aber den Eindruck, dass er ganz besonders gut hineinpasst. Ja, und damit begrüße ich in Paris unsere ARD-Korrespondentin Barbara Kostolnik, die uns in dieser Sendung immer wieder Frankreich und die Franzosen zu erklären versuchen wird. Guten Abend, Frau Kostolnik.
Bonjour aus Paris. Ich versuche es.
Frau Kostolnik, Emmanuel Macron wohnt jetzt bereits seit über 2 Jahren im Élysée-Palast. Ihm wurde, ich habe schon gesagt, immer eine gewisse Abgehobenheit und Arroganz unterstellt. Er sei der Präsident der Reichen. Das unter anderem haben ihm die Massenproteste der Gelbwesten wohl auch deutlich vor Augen geführt. Die sind jetzt abgeebbt. Hat der Präsident gelernt?
Ich glaube, er musste lernen. Also er ist ja gestartet von einem relativ niedrigen Niveau, faute de mieux, wie wir so schön sagen, weil eben die Gegenkandidatin bei der Präsidentschaftswahl Marine Le Pen war. Und dann haben eben viele Franzosen gesagt, okay, dann wählen wir das kleinere Übel, das ist Emmanuel Macron. Aber er war nicht beliebt von Anfang an. Und dann hat er die Reformen gleich sofort angezogen. Er hat ja die Bahnreform gemacht, die Arbeitsrechtsreform, hat richtig losgelegt und hat die Franzosen, glaube ich, ein bisschen überfordert und ein bisschen überfahren. Er hat ja ein sehr starkes Sendungsbewusstsein, er ist durchaus von sich überzeugt und er hat, glaube ich, so ein bisschen übersehen, dass es auch andere Franzosen gibt, als die, die sich in seinem unmittelbaren Umfeld bewegen. Und das haben ihm die Gelben Westen auf eine ziemlich deutliche, ziemlich spektakuläre und eigentlich auch sehr unangenehme Weise tatsächlich reingedrückt und er kam nicht mehr an ihnen vorbei. Er hat sie am Anfang einfach ignoriert, unterschätzt, denke ich, weil man gedacht hat, ach ja, das sind irgendwelche Franzosen, die auf dem Land irgendwelche Kreisverkehre besetzen. Wen interessiert das schon in Paris, wo er doch da in seinem Château sitzt? Also Château wird der Élysée-Palast im Volksmund tatsächlich auch genannt, also das Schloss. Und dann haben sie ihm gezeigt, hey, wir jagen dich aus deinem Château raus, wenn du uns nicht zuhörst. Und dann musste er wirklich auf die harte Tour lernen, dass es eben auch noch andere Franzosen gibt, als die in seiner Blase.
Ja, und er hat ja zumindest gezeigt, dass er lernen kann. Also er hat Buße gelobt, Besserung gelobt und dann eben die Grand Débat angestoßen, also die große Debatte. Hunderttausende Franzosen konnten sagen, wo ihnen der Schuh drückt. Das entspricht ja im Prinzip seinem Politikstil. Damit ist er ja auch an die Macht gekommen, also dieses Abrufen der Meinung anderer, oder?
Das ist richtig. Das war quasi eine Rückkehr zu den Wurzeln, wenn Sie so wollen. Also eine Rückkehr zu den Graswurzeln, weil En Marche war in der Tat eine Graswurzelbewegung. Er hat ja eine große Bürgerbefragung gemacht, bevor er überhaupt erst angetreten ist als Präsident für sein Programm, und hat eine Haustürbefragung gemacht, jeden einzelnen Franzosen gefragt, was geht nicht, was sind eure Verbesserungen. Und kaum saß er dann im Élysée-Palast, war davon plötzlich nichts mehr zu merken. Dann wurde dieser Präsident plötzlich zum Roi, also zum König, und hat aus der Horizontalen eine vollkommen vertikale Daseinsform erschaffen, und man hat ihn gar nicht mehr erreicht. Und dieser mit diesem Grand Débat, also mit dieser Befragung dieser Franzosen auch in den Rathäusern, dass sie eben niederschreiben konnten in Büchern, wie ihr Alltag eben nicht funktioniert, das hat ihn wieder zurückgebracht, und das hat diese Graswurzelbewegung wieder aufleben lassen. Also es ist ganz interessant, dass er da wirklich wieder zu seinen Wurzeln zurückgekehrt ist. Ich würde sagen, zurückkehren musste.
Und er zieht auch Schlüsse aus dem, was die Franzosen ihm da sagen?
Er hat daraus auch Schlüsse gezogen. Es gab ja eine große Rede mit sehr vielen Ankündigungen, die zum Teil auch schon umgesetzt werden. Er hat versprochen, die Einkommensteuer zum Beispiel zu senken für mittlere und kleinere Einkommen, um die Kaufkraft, was ja eine große Forderung der Gelben Westen war. Wir müssen eine höhere Kaufkraft bekommen. Hat er 10 Milliarden Euro einfach mal so losgeschlagen, um das zu befrieden. Er hat mehr Bürgerbeteiligung versprochen. Nicht so viel wie die radikaleren Gelben Westen gefordert haben, aber er ist da auch auf die Leute zugegangen, und man hat gesehen, das ist dann letzten Endes ist die Gelbe Westenbewegung abgeebbt, es sind nicht mehr besonders viele. Ich werde jetzt dann irgendwann nächste Woche nochmal zu so einem Kreisverkehr fahren, um sozusagen ein halbes oder wann ist das losgegangen? Mitte November, also eine lange Zeit später mal zu gucken, Leute, seid ihr zufrieden? Wie findet ihr das denn, was Macron jetzt mit euch gemacht hat? Weil man hört natürlich immer nur die Lautsprecher in den Medien, diejenigen, die sich halt als Vertreter der Gelben Westen, die es ja so nicht gibt, eben gerieren. Und ich wollte einfach mal mit den normalen Franzosen sprechen und fragen, hey, was hat es euch gebracht? Seid ihr zufrieden oder nicht?
Frau Kostolnik, das Ganze gilt jetzt für Frankreich. Bei der Besetzung der Spitzenposten in der EU hatten hierzulande jedenfalls viele den Eindruck, ups, da ist er wieder, der arrogante und machtversessene Macron. Also seine rüde Ablehnung des EVP-Spitzenkandidaten Weber belastet ja auch das deutsch-französische Verhältnis. Sehen wir das eigentlich richtig? Ist das wirklich Arroganz oder ist das einfach ein völlig anderes Politikverständnis?
Ich muss Ihnen gestehen, als Sie das gesagt haben mit dem arroganten Macron, habe ich tatsächlich ein bisschen geschmunzelt und bin ein bisschen zusammengezuckt, weil man sieht das hier in Frankreich natürlich überhaupt nicht so klar. Wir sind hier in Frankreich, logisch. Aber ich hatte eigentlich eher den Eindruck, dass er nur konsequent war, weil er hat ja von Anfang an gesagt, dieses Spitzenkandidatensystem, das ist dämlich. Das ist gegen die Regeln. Es werden keine Kandidaten gewählt. Also man wählt nicht den Kommissionspräsidenten, sondern wird das Europaparlament, Abgeordnete werden gewählt, und der Rat schlägt dann vor, wer Kommissionspräsident wird. Also er war von Anfang an dagegen, gegen diese Struktur, und das war dann letzten Endes nur konsequent, dass er dann gesagt hat, Manfred Weber, der taugt mir nicht. Man muss natürlich noch dazu sagen, Manfred Weber spricht nicht besonders gut Französisch, und das ist für Emmanuel Macron natürlich eine Conditio sine qua non, und Ursula von der Leyen, die fließend Französisch spricht, weil sie in Brüssel geboren und aufgewachsen ist, ist dann natürlich die deutlich bessere Wahl. Aber ich finde, er ist nur konsequent gewesen, und man sieht ja auch, Angela Merkel war ja auch nicht wirklich eine glühende Verfechterin von Manfred Weber, das muss man auch dazu sagen. Also so ist es ja auch nicht. Und da haben sich dann wieder zwei getroffen und haben gedacht, okay, machen wir das Beste draus.
Machen wir das Beste draus. Emmanuel Macron hat von sich gesagt, ich bin nicht links und ich bin nicht rechts. Ich weiß, dass jetzt eine Frage kommt, vor der sich alle fürchten. Frau Kostolnik, wofür steht er eigentlich? Also was ist Macronismus?
Ja, Macronismus ist wirklich sehr schwer zu erklären. Es ist eine Form des Vampirismus vielleicht, weil er sich die besten Ideen oder die ihm gut erscheinenden Ideen der anderen Parteien schlicht zu eigen gemacht hat. Er hat das Beste aus den Sozialisten, aus den Republikanern und auch aus den Grünen herausgezogen und hat das in sein Programm und in seine Bewegung einfließen lassen. Und es sind ihm ja auch sehr viele gefolgt. Sehr, sehr viele Sozialisten haben sich En Marche angeschlossen. Sehr viele Republikaner, also die Konservativen, haben sich En Marche angeschlossen, und auch sehr viele Grüne haben sich En Marche angeschlossen. Also es ist relativ kunterbunt. Das macht es ein bisschen flu, also ein bisschen unscharf, aber das macht es für ihn natürlich leichter, zu zu reagieren, zu agieren. Das ist wie so eine Art Schwarmintelligenz, wenn man sich das vielleicht als Bild vorstellt. Mhm. So würde ich Macronismus beschreiben, ohne Gewehr, sage ich jetzt mal.
Also man weiß nicht so richtig, was rauskommt und so richtig, was das Ziel ist, vielleicht auch nicht. Bis dahin erstmal, ja?
Er ist auf jeden Fall sozialliberal, das muss man auf jeden Fall sagen. Er ist sehr wirtschaftsorientiert, weil er sagt, die Wirtschaft schafft Arbeitsplätze und wenn wir Arbeitsplätze haben, dann können wir weiterreden. Also das muss man schon sagen, ganz klar. Also es ist ganz klar kein linker Präsident. Never ever.
Danke bis hierhin, Barbara Kostolnik. Emmanuel Macron, zu königgleich sollte er sich wirklich nicht verhalten. Frankreich hat eine intensive republikanische Tradition, der auf spektakuläre Weise diverse Könige und Adlige zum Opfer fielen. In seinem Buch 14. Juli erinnert der preisgekrönte französische Autor und Filmemacher Éric Vuillard an den Sturm auf die Bastille, die gemeinhin als Beginn der französischen Revolution interpretiert wird. Aber sie brach nicht einfach Mitte Juli vor 230 Jahren aus. Sie hatte eine Vorgeschichte. Ende April 1789 brodelte es bereits ganz erheblich.
Am Nachmittag des 27. sickerte die Menge langsam aus Saint-Marcel, verlangte Brot zu 2 Sous und schrie »Tod den Reichen!« Vor das Hôtel de Ville wurden 2 Puppen geschleift, eine für Réveillon, die andere für Henriot. Man verbrannte sie. Henriots Kopf verkohlte unter den Straßenlaternen. Der Rauch stieg zu den Fenstern auf und verfing sich im Laubwerk. Man weinte. Die Staatsbeamten standen verängstigt hinter den Vorhängen. Aus der Asche war schon Schlamm geworden. Die Garde Française rings um den Platz waren bewaffnet. Mit in der Luft Pampe verzerrten Mündern keiften die Frauen ihnen in die Visage. Man dürfe vor Hunger nicht verrecken. Die Soldaten schoben sie sanft zur Seite und forderten sie auf, nach Hause zu gehen. Und da nahm alles seinen Anfang. Zuerst stürzte man in die Rue de Cotte, wo Henriots Anwesen verwüstet wurde. Als die große Tür kaputt war, einzelne Stücke hingen noch in den eisernen Angeln, fiel man kreischend ein. Die Frauen stürzten in die Küchen und klaubten Körner oder Mehl in ihre Röcke. Die Männer schneuzten sich in die Wandbespannungen. Die Kinder pinkelten im Krötensitz unter die Tische. Die Menge strömte baff durch die Räume und rollte Weinfässer vor sich her, lief durch das Feuer, das um sich gegriffen hatte, bespuckte die Porträts, strauchelte und watete durch einen unerhörten Luxus, der sich gerade selbst zerstörte, schabte die Schubladen aus, harkte durch Wand- und Kleiderschränke und durch den Keller. Aber das reichte nicht.
Das reichte nicht, wie man weiß. Die Ereignisse des Jahres 1789, beschrieben von Éric Vuillard, werden uns weiter begleiten in dieser Sendung über Frankreich. Ein Land, das Brüche ebenso kennt wie lange Traditionen. Zu einer solchen kommen wir jetzt, einer Pariser Institution seit über 100 Jahren, einer Bouillon. Und wenn Sie, wie ich zunächst, meinen, dass es sich hier ausschließlich um eine Fleischbrühe handeln kann, willkommen im Club. Und wir lernen gemeinsam, Bouillons sind auch besondere Restaurants, in denen man früher ausschließlich, heute auch Bouillon essen kann. Bon Appetit!
Es ist Montag, Wochenstart, dazu gerade mal 11:30, also nicht mal Mittag. In den Pariser Brasserien herrscht um diese Uhrzeit traditionell gähnende Leere. Doch auf der Rue Faubourg Montmartre, unweit der alten Oper, warten Amelia und Sylvain unter dem roten Neonschild des Bouillon Chartier bereits in einer Schlange auf die Öffnung. Wenn sie hier erst um 12:30 auftauchen, wird die Schlange richtig lang. Deshalb muss man früh da sein, um schnell dran zu kommen, rät Sylvain. Er und seine Frau kommen aus der Bretagne und sind nur zu Besuch in Paris. Trotzdem sind sie es, die ihren Pariser Freunden heute Chartier zeigen wollen. Wenn wir nach Paris kommen, essen wir immer hier. Das ist so typisch pariserisch, das Interieur ist so schön, das ist einfach unterhaltsam. Das Nadelöhr, durch das die Wartenden endlich in den riesigen, mit dunklem Holz getäfelten und reichlich Goldstuck verzierten Esstempel drängen, ist die schwere hölzerne Drehtür. Ali, Mitte 50, Anzug und Krawatte, ist quasi der Tempelwächter. Jede Gruppe wird einzeln begrüßt und persönlich an den Tisch geleitet.
Einzelne Gäste platziert Ali dahin, wo noch Platz ist. Es ist ein bisschen wie Tetris spielen. Keiner der rund 350 Plätze darf hier zu lange leer bleiben. Es ist ein Vergnügen, die Menschen zu Chartier strömen zu sehen. Das ist eigentlich immer so. Den Tag, an dem die Leute nicht kommen, den gibt es nicht. Schauen Sie, es geht immer weiter. Familien, einfach alle. Das ist ein Restaurant wirklich für alle.
Bonjour, bienvenue. Alors, quatre personnes.
Tatsächlich mischen sich an den Tischen Touristen aus Asien und Amerika, die im Ofen gegarten Weinbergschnecken schnell noch auf Facebook posten müssen, mit Besuchern aus allen Regionen Frankreichs und Leuten, die hier im Quartier arbeiten oder sogar wohnen und sich in einem angenehmen Ambiente klassisch französisches Essen leisten wollen. Im Prinzip sei das Bouillon der Idee, mit der die Gebrüder Chartier es vor über 120 Jahren gegründet hätten, immer noch treu, findet Jan Hulin, der heute die Oberaufsicht über den Betrieb innehat. Der Grundgedanke ganz zu Beginn war, eine populäre, einfache und schnelle Küche anzubieten, ein bisschen im Kantinenstil für die Arbeiter. Portefeu, Kalbskopf, Eier mit Mayonnaise. Die Gäste ließen das Geld dann einfach auf dem Tisch liegen und konnten wieder gehen. Diesen Geist haben wir immer beibehalten. Für die Stammgäste ist es Kult. Touristen sind meistens aus Reiseführern darauf vorbereitet, dass die Kellner die Bestellungen auf die Papiertischdecken schreiben und am Schluss auch dort zusammenrechnen. Die Vorspeise des Tages, etwa eine Gemüsesuppe, kostet gerade mal 1 Euro. Steak mit Frites sind für 11 Euro zu haben. Eine ganze Flasche Rotwein, Cuvée Chartier natürlich, schon für 10 Euro. Die Gerichte werden hier mit frischen Zutaten zubereitet, die wir so umfassend wie möglich nutzen. Vor allem aber sind es die großen Mengen wegen der vielen Gäste, die dafür sorgen, dass wir die Preise so niedrig halten können.
Et comme il y a du monde, on arrive à faire des petits prix.
In den Hochzeiten von 1900 bis in die 20er Jahre gab es allein in Paris über 100 solcher Bouillons. Der Name stammt von den lange ausgekochten Fleischsuppen, die auch die Brüder Chartier ganz zu Beginn auf der Karte hatten. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg stiegen die Ansprüche des Publikums, die Begeisterung für die Bouillons dagegen sank. Chartier konnte sich quasi als letztes seiner Art noch behaupten. Doch in den letzten Jahren verhilft der sich wandelnde Zeitgeist der Pariser Bouillon-Kultur plötzlich zu einem Revival.
Marcel Wagner über die Pariser Bouillons. Ja, und wenn Sie Appetit bekommen haben, das Bouillon Chartier hat täglich bis 0 Uhr geöffnet. Von Frankfurt aus ist man in unter 4 Stunden mit der Bahn da. Tja, und dann steigt man womöglich am Bahnhof Paris-Est aus, tritt überwältigt von dieser Stadt unbedacht auf die Fahrbahn und wird angehupt. Soweit Business as usual. Aber man wird auch von wütenden Fahrradfahrern angebimmelt. Denn das Fahrrad ist in Paris auf dem Vormarsch. Barbara Kostolnik, was ist da los?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das ist wirklich der Wahnsinn, was da passiert. Erstaunlich, erstaunlich. Ich fahre schon seit sehr langer Zeit durch Frankreich und ich habe mich früher nie Fahrradfahren getraut. Das habe ich mir gedacht, das verkneife ich mir lieber. Mir ist mein Leben zu teuer, ehrlich gesagt. Mhm. Und seit, ich würde sagen, 3-4 Jahren oder so hat Paris wirklich einen Gang zugelegt. Also die Bürgermeisterin ist da besonders aktiv. Da werden dann einfach Autospuren dicht gemacht, ne? Dicht gemacht und werden zu Fahrradspuren ausgebaut. Und ehrlich gesagt, da habe ich mir gedacht, das würde ich mir für Deutschland auch mal wünschen. Also mit einer solchen, anders geht es halt einfach auch nicht, wenn du eine Stadt, die wirklich im Verkehr erstickt, und Paris ist so eine Stadt. Ich habe mein Auto, ich hatte hier in Paris ein Auto, das habe ich zurück nach Deutschland gebracht, nachdem ich für 1 Kilometer 1 Stunde gebraucht habe, habe ich mir gedacht, nee, das muss ich mir nicht antun, diesen ewigen Stress. Und dann kommen sie von allen Seiten und seitdem fahre ich Fahrrad. Also ich bin tatsächlich eine von diesen Fahrradfahrerinnen und ich habe es seit 5 Jahren. Überlebe ich das jeden Morgen und jeden Abend, 5 Kilometer hin, 5 Kilometer zurück. Es ist natürlich völlig anders als in Deutschland. Alles geht, alles ist möglich. Man muss einen 360-Grad-Blick entwickeln, weil sie von allen Seiten kommen und zwar jeder. Und dann kam noch die Trottinette, also diese E-Tretroller sind da noch dazugekommen vergangenes Jahr und dann war wirklich das Chaos losgebrochen. Aber man muss wirklich sagen, die Fahrräder sind auf dem Vormarsch, wie Sie es gesagt haben. Erstaunlich, erstaunlich.
Ja, die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat sich mal zitieren lassen mit "Ich kann handeln, also handle ich". Was alles macht sie denn für die Fahrradinfrastruktur? Sie sagen, sie macht ganze Autostraßen dicht. Fahrradautobahnen sind angedacht. Paris soll ja die Fahrradhauptstadt werden.
Das hat sie formuliert. Ich zweifle, dass das so kommen wird, aber zumindest ist der Ansatz da. Also es liegt ihr sehr am Herzen. Sie ist ja an der Spitze einer Stadtregierung, die Kommunisten, Grüne und Sozialisten vereint. Und die Grünen, die pushen sie da schon sehr nach vorne. Das ist klar, aber sie hat es, glaube ich, so für sich selber auch entdeckt. Sie hat auch ein Buch geschrieben, das Respiré heißt, also Atmen. Und ja, aber ehrlich gesagt, wenn sie durch Paris laufen und da nicht nur nach 3 Tagen nicht wieder weggehen, weil sie eben das als Tourist so mitnehmen, dann kriegen sie manchmal wirklich Atembeschwerden. Also wenn ich da am Morgen dann vom Fahrrad steige, dann muss ich erstmal gut durchhusten und ich rauche kein bisschen. Also die Luft ist wirklich sehr, sehr schlecht. Es gab irgendeine Untersuchung einmal, ein Jahr Atmen in Paris ist gleich 164 Zigaretten rauchen. Also sie haben hier eine wahnsinnig schlechte Luft. Sie haben sehr, sehr viel Dieselfahrzeuge, weil das wurde eine Zeit lang in Frankreich ultimativ gefördert. Das ist jetzt auch wird auch zurückgebaut. Aber was die Fahrräder anbetrifft, Anne Hidalgo baut eben auch Fahrradautobahnen. Also tatsächlich, dass man in beiden Richtungen fahren kann. Sie versucht, Paris mit Île-de-France, also das ist das Pariser Umland, jenseits der Stadtmauern zu verbinden, dass man auch ein bisschen raus kann in die Banlieue und dass die Pendler vor allem, weil die trifft es natürlich, wenn sie die ganzen Autostraßen dicht machen, dann können die nicht mehr mit dem Auto reinfahren, obwohl sie auf das Auto eigentlich angewiesen sind, dass die dann eben umsteigen und dass die vielleicht die E-Bikes benutzen, dann werden Fahrradhäuser gebaut, wo man Parkhäuser, wo man die Fahrräder dann auch abstellen kann, damit die nicht geklaut werden, wo man die absperren kann. Also es wird tatsächlich einiges getan, weil man eben gesehen hat, ohne das Fahrrad oder sagen wir ohne alternative Fortbewegungsmittel geht es hier nicht mehr weiter.
Das hört sich alles sehr vernünftig an. Wie reagieren denn die Einwohner? Wird das Angebot angenommen? Oder fahren Sie alleine?
Ich bin am Anfang, wie gesagt, vor 5 Jahren bin ich hergekommen, da bin ich noch relativ alleine gefahren und Franzosen fahren einfach auch, oder Französinnen fahren nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit, man schwitzt und dann hat man einen Helm auf und das macht die Frisur kaputt, das geht alles überhaupt gar nicht und die Kleiderordnung in französischen Büros ist natürlich auch sehr strikt, aber mittlerweile eben auch dank der E-Bikes, der Elektrofahrräder, hat sich das tatsächlich schwer geändert, ich bin nicht mehr alleine und manchmal sind wir sogar tatsächlich in der Mehrheit und auf den Straßen, das ist sehr interessant. Sie verteidigen sich auch gegenseitig. Also wenn man wieder mal zur Seite gedrängt wird von einem Taxi oder von einem Bus oder von einem Motorradfahrer, dann finden sich sofort 2, die sagen, hey, so geht das aber nicht. Mhm. Also man war früher totaler Einzelkämpfer auf den Pariser Straßen. Generell auch in Frankreich. Auf dem Land ist es ein bisschen weniger entwickelt, aber auch da tut sich was. Es gibt einen nationalen Fahrradplan, der entwickelt wird von der Regierung. Also tatsächlich auch da tut sich was. Aber mittlerweile, es werden immer mehr.
Frage ist ja auch, ist das in Frankreich, leichter durchzusetzen als in Deutschland? Also die Franzosen sind, glaube ich, nicht so autofixiert wie die Menschen hierzulande, oder?
Also sagen wir mal so, das Auto ist kein Fetisch. Also die Stoßstange ist zum Einparken da, deswegen heißt sie auch Stoßstange und da kann man auch gut mal dagegen knallen. Ist ja kein Problem. Das Auto ist, wenn überhaupt, ein Fortbewegungsmittel, ein Gebrauchsgegenstand und wird jetzt nicht zum Fetisch erhoben, wie das in Deutschland ja sehr lange Jahre der Fall ist. Ich habe den Eindruck, dass es in Deutschland sich auch ein bisschen verändert. Aber ansonsten, man fährt halt einfach das Auto, bis es auseinanderfällt, obwohl es in Frankreich auch eine Abwrackprämie gibt, die übrigens wahnsinnig boomt. Ich habe heute einen Artikel gelesen, jetzt zu Mitte des Jahres ist die Abwrackprämie quasi schon ausgegeben. Also die haben so viele Leute, haben ihre alten Diesel, hauptsächlich Diesel natürlich, zurückgegeben und haben sich, Klammer auf, weniger alte Diesel dafür gekauft, was natürlich nicht im Sinne des Erfinders war, aber Franzosen sind ja auch nicht blöd. Und dass jetzt quasi zu Mitte des Jahres gar kein Geld mehr da ist für diese ganzen Abwrackprämien. Also Sie sehen, da ist einiges im Schwange, einiges in der Bewegung, aber die Franzosen sind tatsächlich nicht so sehr autofixiert. Sie fahren ja auch, ich meine, wenn sie in Paris unterwegs sind, da wird, jeder fährt irgendwie und wenn dann halt mal irgendwie ein Kratzer da reinkommt oder wenn man irgendjemanden streift, dann ist es halt so. Aber dann wird kurz geschimpft und weitergefahren. Also das ist nicht so, dass das so dramatisch wichtig ist.
Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo ist seit 2014 im Amt, also deutlich vor den Wahlerfolgen der Grünen. Die sitzen jetzt aber mit ihr zusammen in der Stadtregierung, das haben Sie schon gesagt. Ja. Machen die auch Druck in Richtung lebenswerteres Paris oder gibt es da einfach auch noch andere Kräfte? Also ich denke jetzt an Fridays for Future zum Beispiel.
Ja. Ja. Also die Grünen im Rathaus machen tatsächlich sehr, sehr viel Druck. Die haben diese ganzen Vizebürgermeister, das ist ja so strukturiert, die sind für den Verkehr, für den Transport, für die Begrünung sind die zuständig und die machen wirklich Dampf, auch für Anne Hidalgo. Aber wie gesagt, sie hat sich das selber auch auf die Fahnen geschrieben. Ich glaube, das ist ihr ein echtes Anliegen. Die Fridays for Future Bewegung, also diese außerparlamentarische Assoziationsbewegung, ist in Frankreich nicht so besonders stark. Also sind ein paar Schüler auf die Straßen gegangen. Ich denke auch, dass das ein bisschen was mit dem französischen Schulsystem zu tun hat, das ja wahnsinnig strikt ist und wahnsinnig streng ist. Und ohne Diplom bist du in Frankreich sowieso ein Nichts. Und das aufs Spiel zu setzen, ich glaube, das ist denen so eingeimpft worden, da muss man sich sehr davon befreien, weil letztlich ist es natürlich so, wenn es gibt keine Zukunft, wenn der Klimawandel so weiterläuft, dann ist es egal, ob man ein Abiturzeugnis hat oder ein Zeugnis hat oder nicht, weil es gibt dann schlicht einfach nichts mehr, für das es sich zu leben lohnt. Also das, glaube ich, das kommt langsam. Es gibt sehr viele so kleinere Bewegungen, die dann sich hauptsächlich aus linken jungen Leuten bewegen. Es gab ja diese Zusammensetzen, es gab ja diese Nuit debout, wenn Sie sich vielleicht erinnern. Genau. Da haben wir sehr viel darüber berichtet. Es waren sehr viele junge Leute, die so Schule, aber auch Universität, die haben Plätze besetzt und haben dort basisdemokratisch versucht, eine neue Form von Demokratie, eine neue Form von System vor allem zu entwickeln. Aus denen speist sich diese neuen grünen Bewegungen. Die haben jetzt zum Beispiel gerade erst Amazon besetzt, die Zentrale in Frankreich, weil sie gesagt haben, diese ewigen Liefereien und diese Retouren, also dieses Hin und Her, das ist erstens für die Umwelt schlecht und zweitens haben die auch ganz, ganz üble Arbeitsbedingungen, weil die Leute ja total ausgebeutet und unterdrückt werden. Und da schließen sich also solche Konstellationen, finden sich immer mehr. Und ich habe auch den Eindruck, dass sie jetzt mehr werden.
Das heißt, da gibt es auch eine Verbindung zwischen Ökologie und Sozialem. Soweit erstmal vielen Dank an Barbara Kostolnik. So schön das Fahrradfahren ist, manche Orte sollte man doch einfach zu Fuß besuchen, so das in Sichtweite der Kirche Sacré-Cœur gelegene Stadtviertel Goutte d'Or. Goutte d'Or, das heißt Goldtropfen. Mit Gold und Geld sind hier aber die wenigsten gesegnet. Goutte d'Or ist ein angestammtes Einwanderer- und Arbeiterviertel mitten in der Stadt und mit einem ganz besonderen Flair.
Es ist laut, es ist trubelig und es riecht intensiv nach Minze. Rund um die Rue Stéphanson, von der aus man auf den Pariser Gare du Nord schauen kann, reiht sich ein kleiner Laden an den nächsten. Alle haben große Kübel mit frischer Minze vor und in den Läden stehen. Viele Händler verkaufen die Kräuter kübelweise an die unzähligen arabischen Teesalons, die es im Pariser Viertel La Goutte d'Or gibt. Das Viertel war schon immer ein Zuwanderungsgebiet, schon im 19. Jahrhundert, erzählt Sandra Cominotto vom Pariser Musée Carnavalet, dem Museum für Stadtgeschichte. Die Menschen kamen aus den Überseegebieten in den 50er Jahren und später kamen die Algerier, Tunesier, viele Nordafrikaner und Menschen aus Subsahara-Afrika. Sie prägen bis heute das Stadtbild in La Goutte d'Or. Nur wenige hundert Meter unterhalb des Touri-Hotspots Montmartre stehen Männer in Kaftans vor Teestuben. An jeder Ecke gibt es eine Halal-Metzgerei. Und im Park im Square Léon sind sämtliche Tische mit aufgemalten Backgammon-Spielbrettern besetzt. Drei Ecken weiter ändert sich das Bild auf dem Markt in der Nähe der Metrostation Château Rouge. Es riecht nach Gewürzen, Kräutern und nach Fleisch. Metzger bieten hier von Schweineköpfen über Kalbsfüßen bis hin zu verschiedensten Innereien alles an, was man beim französischen Boucher wohl eher nicht so einfach bekommt. Sie finden hier unglaublich viele Produkte, die man sonst wahrscheinlich nur in Afrika bekommt. Die afrikanische Community aus dem ganzen Pariser Umland kommt auf diesen Markt. Hinter den Marktständen schreien die bunten, grellen Schaufenster danach, bestaunt zu werden. Grüne, gelbe, blaue, rote Stoffe mit traditionell afrikanischen Mustern werden hier verkauft. La Goutte d'Or ist auch das Viertel der afrikanischen Schneider- und Stoffläden. Das liegt vor allem daran, dass Schneider aus Subsahara-Afrika hierher kamen. Sie haben hier ihre Boutiquen aufgemacht, sie verkaufen die traditionellen Stoffe und sie nähen hier auch Kleider. Die Kunden, erklärt Sandra Cominotto, kommen teilweise sogar aus Afrika. Einige Schneider aus La Goutte d'Or nähen seit ein paar Jahren auch Kostüme für die Pariser Opern. Unter anderem das, sagt die Stadthistorikerin, trägt dazu bei, das Viertel und seine Bewohner aufzuwerten. Machen wir uns nichts vor, es ist ein sehr armes Viertel. Der Ausländeranteil liegt heute bei rund 30%. Vor ein paar Jahren waren es zwischenzeitlich um die 80%. Und die Statistiken zeigen, dass die Arbeitslosigkeit hier sehr hoch ist. Aber seit ein paar Jahren tut sich
Champs-Élysées, c'est un quartier aussi qui est très réhabilité.
Alte und marode Häuser wurden abgerissen, in der Rue Poissonnière wurden alte und graue Fassaden mit Street Art bemalt. Es gibt ein Jugendzentrum und einen Gemeinschaftsgarten. Vor allem junge Pariser, sagt Stadthistorikerin Cominoteau, entdecken die Vorzüge des Viertels, das in Teilen noch immer als gefährlich und versifft gilt. Der Mix an Kulturen, die bunten Stoffläden, der Markt von Château Rouge, das alles ist jetzt hip. Noch ist das Viertel aber nicht komplett gentrifiziert, noch kann man hier ein ganz anderes Gesicht von Paris kennenlernen.
Ein Rundgang mit Sabine Wachs durch das Pariser Stadtviertel Goutte d'Or war das. Die einen kommen in die Stadt, wollen sich ein neues Leben aufbauen, das gelingt oder es gelingt auch nicht. Andere wollen die Stadt unbedingt verlassen. Barbara Kostolnik in Paris. Wir haben schon darüber gesprochen, wie die Pariser Bürgermeisterin das Leben in Paris angenehmer gestalten will, mit Fahrrädern und weniger Autos. Sie geht außerdem gegen Airbnb vor, um Wohnungen, die von Touristen genutzt werden, wieder den Einwohnern zugänglich zu machen. Trotzdem gibt es eine Art Hauptstadtflucht. Wohin fliehen die Menschen und wovor?
Das ist tatsächlich interessant. Man denkt ja immer, alle zieht es nach Paris, in die Hauptstadt. Aber de facto ist es so, dass immer mehr Pariser und Pariserinnen die Stadt verlassen, weil es eben zu laut, zu voll, zu stickig ist und weil vor allem die Infrastruktur es erlaubt, dass man in 2 Stunden zum Beispiel in Lyon ist oder in 2 Stunden in Bordeaux. Und dann fährt man einfach 2 Stunden und ist am Meer, hat eine deutlich bessere Luft, es ist weniger voll, die Mieten sind nicht so vollkommen durchgeknallt, muss man ja schon sagen, wie in Paris, wobei sie da jetzt auch ansteigen. Also viele Pariser pendeln tatsächlich nach Bordeaux, also wohnen in Bordeaux und pendeln zur Arbeit nach Paris und wieder zurück. Weil ob du in der Banlieue wohnst und 1,5 Stunden zur Arbeit brauchst mit dem Zug oder dem öffentlichen Personennahverkehr oder in Bordeaux und dann mal 2 Stunden mit dem TGV, der dann überhaupt nicht anhält, nach Paris fährst zum Pendeln und pendelst, das ist dann auch egal. Also das ist ganz interessant.
Rechnet sich das denn? Also man hat keine teure Wohnung in Paris, dafür aber ein Bahnticket. Ist das denn so billig in Frankreich?
Die Bahntickets sind relativ gut subventioniert, aber das Entscheidende ist halt, dass das so schnell geht. Also mit dem TGV, wie gesagt, 2 Stunden Bordeaux, das ist sehr, sehr, sehr weit weg, wenn man sich das auf der Landkarte anguckt. In Deutschland würden sie da mindestens 6 Stunden brauchen oder so, also Minimum. Also das ist halt dieses französische Bahnnetz, vor allem was die großen Linien betrifft. Über die kleinen wollen wir nicht reden, da wird auch sehr viel stillgelegt und die Bahnreform, die wird jetzt da durchschlagen und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Pariser Paris verlassen, weil sie sagen, es lebt sich einfach besser jenseits von Paris. Das ist jetzt La Provence, aber La Provence darf man nicht mit der Provinz vergleichen. Das ist halt, sind halt eine größere Städte auf dem Land, also im französischen Hinterland. Wenn sie in die Dörfer ziehen, also richtige Dörfer, sieht es dann schon wieder ganz anders aus.
Wie sieht es da aus? Also von dort kam ja ein großer Teil des Protests, also der Gelbwesten, die sich eben beschwert haben über mangelnde Infrastruktur und ähnliches mehr. Wie ist das Leben auf einem französischen Dorf?
Ja, das ist tatsächlich so. Also ich bin ja sehr viel gereist und manchmal wundert man sich schon. Ich war zum Beispiel in Burgund in der Nähe von Chablis. Chablis ist ja ein Wein, ein sehr guter Weißwein. Und ich war da und habe mir gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da möchte man ja nicht tot überm Zaun hängen. Das war dermaßen verlassen. Da gab es wirklich nichts. Also da gab es vielleicht noch irgendwie für Lkw-Fahrer auf der Durchreise so ein Motel oder so. Und natürlich einen Bäcker. So einen minzigen Lebensmittelladen und ansonsten gab es da gar nichts mehr. Und das versteht sich auch. Diese Gelbwesten-Proteste, wie Sie sagen, die kamen vom Land. Die kamen von den Leuten, die sich abgehängt gefühlt haben und immer noch abgehängt fühlen, weil alles sich auf Paris konzentriert. Und Macron hat das auch in seiner Mea Culpa-Ansprache nach dem Grand Débat gesagt. Wir müssen weniger in Paris haben, sondern wir müssen die Regionen, die Gemeinden, wir müssen die stärken, wir müssen da mehr Kompetenzen hingeben, mehr Verantwortung hingeben, mehr Leute hingeben. Also es muss mehr Rathäuser geben und mehr Service Public, wie das eben so schön heißt, also auch Post oder so, dass die Leute auch Ansprechpartner haben und nicht ewig fahren müssen, weil es bei ihnen um sie herum einfach nichts mehr gibt. Also diese Landflucht einerseits und Stadtflucht andererseits, das ist tatsächlich, ich finde, das ist so typisch französisch widersprüchlich. Man kann es gar nicht so richtig fassen, aber die gelben Westen kamen tatsächlich hauptsächlich vom Land.
Macron hat ja angekündigt, dass er den Bürgermeistern mehr Gestaltungsspielraum zugestehen will. Also Paris will nicht mehr alles bestimmen, aber auch nicht mehr für alles verantwortlich gemacht werden. Kommt das da gut an?
Er braucht vor allem die Bürgermeister. Also En Marche ist ja eine sehr junge Bewegung und En Marche hat quasi kaum Bürgermeister. Diese Municipal, also diese Kommunalwahlen sind erst 2020. Da wird man dann sehen, ob En Marche mehr Bürgermeister bekommt. Aber er braucht diese Verankerung im ländlichen Raum. Das haben diese gelben Westen auch gezeigt. En Marche ist eine Stadt. Bewegung in Paris hauptsächlich präsent, aber auch in den anderen großen französischen Städten und auf dem Land nicht wirklich präsent. Und das hat er da erkannt und hat sich stark an die Bürgermeister, an die kommunalen Beamten gewandt und hat gesagt, ich nehme euch mit und hat deswegen auch diese Zugeständnisse. Er konnte schlicht nicht anders, weil das Problem ist auch, wenn sich Macron nicht um diese Bürgermeister kümmert, dann kümmert sich das rechtsextreme Rassemblement National um diese Bürgermeister und gemeindet die ein. Und das will in Frankreich noch nicht die Mehrheit.
Darüber werden wir sicherlich noch reden. Vielen Dank erstmal bis hierhin, Barbara Kostolnik. Und jetzt machen wir wieder in Revolution. Das Datum dreht sich zurück auf das Jahr 1789. Wir nähern uns dem 14. Juli im gleichnamigen Buch von Eric Vuillard. Der Autor und Filmemacher erzählt die Revolution so, dass vor dem geistigen Auge Bilder ablaufen und er gibt den vielen Namenlosen eine Stimme. Aber noch sind wir nicht im Juli vor 230 Jahren, sondern im April. Die Revolution nimmt Fahrt auf. Sie ist gewaltsam und sie wird mit Gewalt beantwortet. Mit sehr ungleichen Waffen.
So begann am 28. April 1789 die Revolution. Man plünderte das schöne Anwesen, man zertrümmerte die Scheiben, riss die Baldachine von den Betten und schlitzte die Wandbespannungen auf. Alles wurde kurz und klein geschlagen. Man fällte die Bäume und errichtete im Park drei riesige Scheiterhaufen. Tausende von Männern und Frauen und Kindern plünderten den Palast. Sie wollten die Kronleuchter zum Singen bringen und zwischen den Schleiern tanzen. Aber vor allem wollten sie wissen, wie weit man gehen, was eine so riesige Menge ausrichten kann. Draußen eine Masse aus 30.000 Neugierigen. Allerdings unbewaffnet. Man hatte nur Stöcke und Pflastersteine. Da kommen die Gendarmen. Die Menge lässt es Beschimpfungen und Pfiffe hageln. Von den Dächern regnet es Steine und Schieferplatten. Man reißt das Pflaster aus der Rue de Montreuil. Was für eine Wonne, die Polypen mit Steinen kalt zu machen. Die Kavallerie geht gegen die Menge an. Im Geifer der Pferde vor den blitzenden Säbeln weichen die Leute zurück. Da laden die Soldaten ihre Gewehre und schießen. Eine erste Salve tötet viele. Die Menge drängt sich an den Wänden entlang, sucht Zuflucht, wo sie kann. Vom Dach fliegen Ziegel, Gebrüll. Doch die Gewehre sind erneut geladen. Feuer nach Herzenslust. Dutzende Tote übersäen die Straße. Jetzt verzieht man sich. Rennen, Gedrängel, ein groß Reinemachen unter dem Keuchen des Himmels. Die Frauen flehen die Soldaten an, nicht zu töten, Gnade walten zu lassen. Widerschüsse. Die Toten türmen sich. Die Reiter preschen durch die Straßen, lassen die Rücken der Flüchtenden bersten. Man spricht von über 300 Toten und ebenso vielen Verletzten. Die Leichen wurden in die umliegenden Gärten geschmissen, auf Mistkarren gestapelt. Auch ein paar Gehängte gab es. Jene Aufständischen, die man auf die Galeeren schickte, wurden mit glühenden Eisen gebrandmarkt. Und das heißt, außer dem 10. August 1792 sei dies der mörderischste Tag der Revolution gewesen.
Das große Töten. Ein Auszug aus dem Buch 14. Juli von Eric Vuillard, bei uns erschienen bei Mattes und Seitz. Die Französische Revolution gilt als eines der wenigen Beispiele für einen gelungenen Umsturz. Vorher waren Adel und König an der Macht, danach das Bürgertum. Und Les Misérables, die ein elendes Leben fristeten, die Verarmten und Verhungernden? An die Macht kamen sie jedenfalls nicht. Moderne demokratische Staaten haben andere Formen der Auseinandersetzung gefunden, Wahlen oder auch Streik und Arbeitskampf. Aber auch das hilft nicht immer. Gerade französische Arbeiter zeigen immer mal wieder eine ganz besondere Kampfkraft, im folgenden Fall eine äußerst konstruktive. Gehen wir mal in eine Wurstfabrik.
Bonjour, mesdames.
Bonjour. Wie fast jeden Morgen macht Mathieu Rouillard einen Rundgang durch die Fabrik, begrüßt viele Arbeiter persönlich.
Seit etwas mehr als 2 Monaten sind die Angestellten gleichzeitig auch Anteilseigner der Fabrik. In einer Abstimmung haben sie Rouillard zu ihrem Chef gewählt, dem früheren Marketingleiter der Firma Vertrauen entgegengebracht, das Unternehmen neu aufzustellen und anders zu führen. Das, was ich will, ist, dass die Arbeiter, die gleichzeitig auch Anteilseigner sind, mit einem guten Gefühl zur Arbeit kommen. Am Anfang sagten mir viele, das sei völlig utopisch, aber heute sehe ich, dass die Menschen gerne kommen. Wenn ich durch die Fabrik laufe und an den Büros vorbeigehe, sehe ich, dass die Leute froh sind und sich auf unser Abenteuer freuen. Das Abenteuer heißt SCOP, Société Coopérative et Participative, eine Art Firmenkonstrukt, bei dem alle Mitarbeiter gleichzeitig auch Anteile an der Firma halten. In Deutschland am ehesten mit einer Kooperative zu vergleichen. Als die Wurstwarenfabrik Maurer-Tompé im elsässischen Kingersheim in die Insolvenz ging, schlug ein Gericht vor, die Angestellten könnten ihre Fabrik übernehmen. Viele Mitarbeiter haben daraufhin 20% ihrer Abfindung, rund 10.000 Euro investiert, um die SCOP zu gründen. Ingrid und Sandra haben das Abenteuer gewagt. Die beiden Frauen arbeiten seit über 20 Jahren in der Wurstfabrik. Die SCOP bedeutet uns sehr viel. Wir haben natürlich eine Verbundenheit zu dieser Firma und jetzt noch umso mehr, denn wir sind hier die Chefs. Ohne unser Engagement hätten wir keinen Job mehr. Im Juni wären wir arbeitslos geworden. Das Geld, das wir investiert haben, haben wir in uns investiert. Wir haben es nicht irgendeinem Chef da oben gegeben. Dass sie jetzt vor allem für sich arbeiten, für ihre eigene Fabrik, betonen die beiden Frauen immer wieder. Zwar hat sich ihre Arbeit nicht geändert, aber ihre Einstellung, außerdem gehe es jetzt endlich demokratisch zu. Vorher gab es keine Kommunikation zwischen denen da oben und uns hier unten. Wir wussten überhaupt nicht, was vor sich geht. Jetzt ist das völlig anders. Wir entscheiden gemeinsam und jeder wird über alles informiert. Jeder Mitarbeiter hat eine Stimme. Aus ihren Reihen haben sie die Mitglieder des Verwaltungsrates gewählt. Wichtige Entscheidungen werden dort nun demokratisch und im Sinne aller getroffen. Es weht ein neuer Wind in der Wurstwarenfabrik, flache Hierarchien. Jeder arbeitet für jeden, denn nur so arbeitet er auch für das Wohl der Firma. Damit unser Abenteuer weitergeht, muss sich die Firma neu aufstellen. Wir müssen produktiver werden, um wirtschaftlich zu sein. Nehmen wir das Beispiel der Produktion, da gab es teilweise Leerlauf und niemand hat irgendwas gesagt. Heute stehen die Arbeiter direkt in meinem Büro und sagen, wir müssen einige Abläufe optimieren. Wir sind ja nicht hier, um zu warten. Wir müssen effizient sein. Neue Kunden, sagt Chef Mathieu Rouillard, konnten schon gefunden werden. Wurst, fabriziert in einer Art Kooperative, sei vor allem für Bioläden interessant. Eine gute Perspektive. 2 Jahre haben sich Mathieu Rouillard und die fast 100 Anteilseigner gegeben. Mit Herzblut und Leidenschaft wollen sie ihr Abenteuer SCOP zum Erfolg führen.
Tja, und ob sie das schaffen werden, ist noch unklar. Sie sind aber nicht die Einzigen. Barbara Kostolnik in Paris. Ich habe nur Zahlen von 2016 gefunden. Demnach gibt es ca. 3000 SCOPs, also kooperative und partizipative Gesellschaftsbetriebe in Frankreich, mit immerhin knapp 54.000 Arbeitnehmern. Eine Nische oder bildet sich da ein Modell heraus, das relevant werden könnte?
Wenn man sich die letzten 10 Jahre oder so anguckt, dann sieht man schon, dass das stark zugenommen hat. Und die Überlebensrate von diesen SCOP, das ist ja eben oft so, dass die vor der Insolvenz stehen vor der Insolvenz gerettet werden, die liegt bei 64% im Vergleich. Die anderen Unternehmen, denen es ähnlich schlecht geht, die überleben nur zu 50%. Also es ist durchaus ein relatives Erfolgsmodell. Und das ist natürlich auch sympathisch, das passt sehr gut in die Zeit, Kooperativen. Wobei Frankreich eine relativ lange kooperativen Tradition hat, also zum Beispiel im Weinbau oder in der Landwirtschaft, die großen Maschinen. Ich kenne Bauern, die teilen sich die riesigen Maschinen, weil sie sonst natürlich überhaupt nicht bezahlen können. Und gerade im Weinbau ist das traditionell so, dass es da diese Kooperative gibt. Man muss nur durch französische Dörfer fahren, da sieht man das ja oft, dass der Wein auch von der Kooperative dann ausgeschenkt wird und ausgegeben wird. Also das ist wirklich was doch durchaus aus der französischen Geschichte herausgegangen ist.
Ja, und mit Genossenschaftlichem verbindet man eher einen linken Politikansatz. Parteipolitisch hat sich die Linke allerdings zerlegt, genau wie die Konservativen auch in Frankreich. Macron hat als Gegner eigentlich nur noch den Rassemblement National von Marine Le Pen. Eigentlich auch mehr eine Bewegung als eine Partei. Hat Macron das Ende der Parteien an sich eingeläutet?
Also zumindest das Ende der Parteien, wie wir sie lange Jahre und Jahrzehnte in Frankreich gekannt haben. Sie haben es angesprochen, die Sozialisten und die Republikaner, wie sie jetzt heute heißen, also die Konservativen, haben sich ja über 50 Jahre immer die Regierungsmacht hin und her geschoben. Es war immer so alternierend. Mal waren die einen dran, mal waren die anderen dran, mal haben die einen den Präsidenten gestellt, mal haben die anderen den Präsidenten gestellt. Und dann kam eben Macron und hat das alles tatsächlich erstmal platt gemacht und flach gemacht. Und was Macron jetzt, und das halte ich für gewagt und relativ gefährlich sogar, macht, ist, dass er sozusagen den einzigen Gegner, den er ernst nimmt und den er auch immer wieder tatsächlich auch zum Gegner erklärt, das ist eben das rechtsextreme Rassemblement National von Marine Le Pen. Den kann man ganz gut als Gegner eben definieren. Der ist klar umrissen. Er sagt ja, wir selbst, also En Marche, das sind die Progressisten, das sind die Europafreundlichen, das sind diejenigen, die konstruktiv auf die Zukunft blicken, und das Rassemblement National, das sind eben die rechtsextremen Anti-Europäer, die Nationalisten. Und wir gegen die, das ist, war sozusagen die Erzählung, die auch übrigens bei den Europawahlen so von ihm vorgetragen wurde. Da ging es gerade noch mal gut, wobei die Europawahlen in Frankreich von dem rechtsextremen Rassemblement National gewonnen wurden, dann auch sehr, sehr eben knapp. Also Macron ist da nicht so abgeschmiert, wie es ihm seine Gegner vorausgesagt haben. Aber es hat eben doch das Rassemblement National gewonnen. Und bei den nächsten Präsidentschaftswahlen so schwach wie die Republikaner sind, die jetzt ja auch keinen Präsidenten mehr haben und wo es wahnsinnige Streitereien gibt, wo der rechtsextreme Front National sich draufsetzt, und da gibt es Kooperationen jetzt schon auf kommunaler Ebene, und Marine Le Pen wirbt sehr um die besonders Konservativen. Sie mögen doch eine neue rechte, nationalistische Rechte bilden. Also da ist noch einiges in Bewegung. Die Sozialisten oder beziehungsweise der linke Flügel ist tatsächlich vollkommen geschreddert. Da haben sie die Kommunisten, da haben sie natürlich La France Insoumise, denen es aber auch sehr, sehr schlecht geht, von Jean-Luc Mélenchon, der auch bei den Europawahlen total wirklich abgesoffen, muss man sagen, ist. Also Macron hat diese französische Parteienlandschaft tatsächlich komplett neu definiert. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, sich ausschließlich die Rechtsextremen als Feindbild und Gegner zu stilisieren, weil das kann ja mal passieren, wenn Macron nicht mehr Präsident ist, er darf ja nur einmal wiedergewählt werden. Was passiert denn dann?
Dann ist womöglich der richtige Gegner nicht mehr da. Bilanz Macron nach 2 Jahren. Wie würde die bei Ihnen ausfallen?
Ich würde sagen, er hat Frankreich wirklich tiefgreifend verändert. Ich sehe das, es tut sich wahnsinnig viel. Ich hätte mir mehr von ihm mehr tatsächlich Bescheidenheit gewünscht und mehr gewünscht, dass er tatsächlich auf die Leute, die Franzosen, seine Mitbürgerinnen und Mitbürger zugeht, dass er sich nicht so für was super Besonderes hält. Das ist, glaube ich, tatsächlich eine Schwäche von ihm, dass er einfach so sehr von sich überzeugt ist, dass er ganz oft andere Leute nicht so wahrnimmt und nicht so wirklich ernst nimmt. Aber ich denke doch, dass es ein guter Präsident ist und dass er dieses Land voranbringen wird. Man wird es wahrscheinlich erst in 10 oder vielleicht sogar erst in 20 Jahren sehen, wie er Frankreich tatsächlich vorangebracht hat, weil wenn Sie sich angucken unter Hollande, das waren wirklich bleierne Jahre, da hat sich überhaupt nichts bewegt, das wäre direkt in die Mauer gegangen, und insofern ist es gut, dass Macron da angekommen ist mit seinem Elan, mit seiner Motivation, mit seinen sehr, sehr, sehr langen Reden und seinem Pathos, der manchmal wirklich schwer zu ertragen ist, und ich denke, was hat er jetzt wieder, was erzählt er denn jetzt wieder, kannst du nicht mal zum Ende kommen, aber das ist meine persönliche Einschätzung. Ich glaube wirklich, dass er ein guter Präsident ist, ja.
Er hat ja gesagt beim Brand der Kathedrale Notre Dame, dass innerhalb von 5 Jahren die Kirche wieder aufgebaut sein wird, und zwar schöner als vorher. Da wurde so ein bisschen in die Richtung spekuliert, er wolle sich mit der Kirche auch selbst verwirklichen. Bekommt sie einen gläsernen Macron-Turm?
Wer weiß. Ja, ich meine, wir waren alle sehr geschockt, als Notre Dame gebrannt hat. Und ich glaube, auch Macron war sehr geschockt. Und dass er dann gesagt hat, in 5 Jahren bauen wir die wieder auf, das war natürlich so eine Art Trotzreaktion. Ich bin kein Ingenieur und kein Experte im Bauwesen. Deswegen weiß ich nicht, ob das realistisch ist oder nicht. Da gehen auch die Meinungen der Experten total auseinander. Es muss es ja überhaupt erstmal diesen Wettbewerb, diesen Architekturwettbewerb geben. Wie wird dieser Turm wieder aufgebaut, dieser Vierungsturm? Also Ich kann mir vorstellen, dass er sich damit ein Denkmal setzt, aber ich glaube, das ist ihm nicht so wichtig. Ich glaube, wichtiger ist ihm tatsächlich, dass Frankreich vorankommt und aus dieser Massenarbeitslosigkeit und aus diesem Trübsinn und aus dieser Krise, die ja jeder Franzose immer so verinnerlicht hat, rausgeführt wird. Ich glaube, das ist ihm das eigentliche Anliegen.
Damit vielen Dank an Barbara Kostolnik, die uns durch diese Sendung begleitet hat. Und das war der Tag auf Weltreise. Diesmal waren wir in Frankreich unterwegs. Und wir verlassen dieses Land nicht, ohne noch den Sturm auf die Bastille mitzuerleben. In 10 Tagen jährt sich die Erstürmung des Pariser Gefängnisses zum 230. Mal. Die Revolution hat gesiegt. Damals. Ich verabschiede mich vorher. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Ihnen noch einen schönen Abend. Ciao.
An allen Ecken der Stadt hieß es, die Bastille sei gestürmt, ihre Tore seien geöffnet. Freude allenthalben. Artillerieschüsse feierten den Sieg. Eine Woche währten die öffentlichen Freudenbekundungen und Verbrüderungen. Und die Nacht des 14. war wohl die unruhigste, die glücklichste, aber auch die qualvollste, die eine Stadt je erlebt hat. An allen Fenstern ließ man kleine Lampen entzünden. Man ermahnte die Leute, nicht ins Bett zu gehen. Alles war in Alarmbereitschaft. Das Volk feierte, aber es war auch reizbar, gefährlich. Gegen Mitternacht liefen Männer durch die Straßen, veranstalteten ein Höllenspektakel und riefen »Zu den Waffen!« Unter die Freude mischte sich höchste Wachsamkeit. Noch immer fürchtete man das Eintreffen der königlichen Truppen. Es galt, sich zu wappnen, Verstärkung zu suchen. Gruppen klopften an alle Türen, trommelten an die Fenster, ließen die Ladenschilder klingen und die Markisen tanzen. Man stürmte in die Häuser und verlangte nach den Männern. Die Waffen gingen von Hand zu Hand. Man riss die Fensterstäbe weg und grub die Gitter aus, um sich Spieße zu fertigen. Ganz Paris war auf den Beinen. Wieder ertönten die Sturmglocken. Man schoss mit Kanonen. Und dann zertrümmerte man den Gehweg, riss das Pflaster auf. Bald war auf den Straßen das Unterste zu Oberst. Die ganze Stadt wurde verbarrikadiert und verschanzt. Alte Karren wurden umgekippt. Man häufte Fässer, Tische, kaputte Schränke auf. Dahinter hortete man Vorräte aus Steinen, Alteisen, allen möglichen Gerätschaften, um die Soldaten zu übermannen. Frauen defilierten mit Säbeln und Spießen bewaffnet. Den Bürgern war Angst und Bange.